Also ich glaube, da geht es mir wie vielen anderen Menschen. Das ist einfach eine ganz faszinierende und spannende Frage. Und die Frage ist auch schon wohl so alt wie die Menschheit, ob wir alleine auf unserer Erde sind oder ob es da noch andere Planeten gibt, wo eventuell Leben vorkommen kann.
Wissenswerte. Ein Inforadio-Podcast.
Der Gedanke ist spannend, faszinierend und beflügelt Science-Fiction-Autoren genauso wie die moderne Wissenschaft. Wir Menschen sind nicht allein. Irgendwo da draußen im Weltall gibt es Leben. Die wissenschaftliche Suche nach Leben im All. Das ist jetzt Thema in den Wissenswerten. Im Studio begrüßt Sie Axel Dorloff. Wie können wir Leben auf anderen Planeten finden und wo genau? Astro-, Bio- und Geophysiker stellen sich diese Frage in ihrer täglichen Forschungsarbeit. Auch Andreas Elsässer. Er ist Biophysiker an der Freien Universität Berlin und leitet dort die Arbeitsgemeinschaft für experimentelle Biophysik und Weltraumwissenschaften und ist jetzt zu Gast in den Wissenswerten. Willkommen, Herr Elsässer.
Vielen Dank für die Einladung.
Herr Elsässer, was fasziniert Sie als Wissenschaftler an der Frage, ob es da draußen im Weltall irgendwo Leben gibt?
Also ich glaube, da geht es mir wie vielen anderen Menschen. Es ist einfach eine ganz faszinierende und spannende Frage. Und die Frage ist auch schon wohl so alt wie die Menschheit, ob wir alleine auf unserer Erde sind oder ob es da noch andere Planeten gibt, wo eventuell Leben vorkommen kann.
Unsere Fantasie, was außerirdisches Leben oder auch UFOs anbelangt, wurde ja gerade erst wieder beflügelt. In den USA haben der US-Geheimdienst CIA und das Pentagon Dokumente veröffentlicht, die unter anderem unerklärliche Sichtungen amerikanischer Militärpiloten zum Thema haben. Was denken Sie als Biophysiker und Weltraumwissenschaftler, wenn Sie so etwas hören oder lesen?
Ja, also ich höre das natürlich und lese auch dazu und aber als Wissenschaftler und Forscher habe ich da so mal ein bisschen meine Schwierigkeiten damit. Das eine ist, ich bin gespannt, was dieser Report von den US-Geheimdiensten da jetzt bringt. Aber als Wissenschaftler muss ich sagen, mein Interesse ist da eher beschränkt, weil einfach Fakten fehlen. Und es ist auch nicht das, womit wir uns beschäftigen oder ich mich beschäftige in der Forschung, weil es da ja sozusagen Richtung Technologie in intelligentem Leben geht und wir beschäftigen uns eigentlich eher mit sehr viel kleineren Dingen, also mit Molekülen und mit vielleicht einzelligem Leben. Ich finde das interessant und spannend, aber als Wissenschaftler habe ich da doch eine gewisse Distanz dazu.
Sie gucken nach kleineren Dingen, sagen Sie. Was heißt für Sie erstmal außerirdisches Leben? Also nach welchen Spuren suchen Sie in Ihrer täglichen Forschungsarbeit?
Also das ist natürlich ganz, ganz schwierig, die richtige Herangehensweise zu finden. Für uns ist sozusagen der naheliegendste Ansatzpunkt ist, zu schauen, wie ist das Leben auf der Erde? In welcher Vielfalt haben wir Leben auf der Erde? Und das sozusagen als Ausgangspunkt zu nehmen, weil da haben wir sozusagen schon Wissen, dass es, ja, so ist das Leben zumindest einmal schon entstanden und so funktioniert das Leben. Das ist sozusagen immer diese terrestrische Brille, also sozusagen unsere irdische Sicht, ob Leben jetzt genau so auch auf anderen Planeten aussieht, das ist eine spannende Frage. Aber sozusagen der naheliegendste Ansatzpunkt. Und ganz interessant ist eben auch, dass es auf der Erde so unterschiedliches Leben gibt. Also gerade bei Einzellern, Mikroorganismen und so weiter, dort gibt es Lebensformen in kalten Regionen, in heißen Regionen, wo wir erstmal sagen würden, sehr lebensfeindlich und schwer vorzustellen, dass es hier Leben existiert. Aber wir finden eben ganz spezielle Mikroorganismen in den wirklich entlegensten und unterschiedlichsten Regionen auf der Erde. Und das ist genau sozusagen unser Ansatzpunkt, zu schauen, ob es solches Leben auch auf anderen Planeten geben könnte.
Aber können Sie das genau eingrenzen, unter welchen physikalischen Bedingungen es Leben auf anderen Planeten geben kann? Also haben Sie da bestimmte Hypothesen, dass Sie sagen, das und das müsste erfüllt sein?
Es gibt verschiedene Definitionen, was Leben ist. Man kommt dann relativ schnell auf so ein paar Parameter, die die sehr plausibel sind und auch Sinn machen. Eines davon ist so ein gewisser Temperaturbereich. Also wenn es zu heiß wird, dann ist einfach zu viel Energie im System, dass die Stabilität ist, geht dann verloren. Wenn es zu kalt ist, das hängt ein bisschen damit zusammen, dass wir sagen, Wasser ist so eine der Grundvoraussetzungen für Leben und Wasser im gefrorenen Zustand ist sehr schwer, sich da vorzustellen, dass sich das Leben dann auch eben weiterentwickelt und das, was Leben sozusagen ausmacht, dass das unter zu kalten Bedingungen möglich ist. Und dann sagt man, dass eine Energiequelle in der einen oder anderen Form, zum Beispiel wir haben bei uns viele Pflanzen, Lebewesen etc., nutzen die Photosynthese, um sozusagen die Energie umzuwandeln und zu nutzen. Also eine Art von Energiequelle. Also es gibt schon so ein Grundset. Das andere ist noch Kohlenstoff. Kohlenstoff ist so das Element, das man so annimmt, Kohlenstoffchemie, dass es sehr wichtig ist, um einfach aufgrund der Flexibilität des Kohlenstoffs. Das sind alle so gute Startparameter, um nach Leben sozusagen zu suchen.
Das heißt, Sie haben dieses Grundgerüst, aber wie suchen Sie jetzt nach diesem Leben konkret? Also wie können wir uns den Alltag in Ihrem Labor an der Freien Universität vorstellen? Mit welchen Mitteln versuchen Sie, dieses Rätsel über Überleben im All zu lösen?
Also wir schauen uns wirklich Moleküle an, natürlich manchmal auch wirklich Mikroorganismen, aber wir wollen sozusagen ein bisschen runterbrechen, woraus sind Mikroorganismen aufgebaut, und dann schauen wir uns zum Beispiel Aminosäuren oder Lipide oder Pigmente, also wirklich auf der Molekülebene schauen wir uns diese Sachen an, und wir arbeiten sehr viel im spektroskopischen Bereich, weil das einfach auch astronomisch ein sehr interessantes Tool ist, und es ist auch eine sehr interessante Art und Weise, Moleküle zu untersuchen, ohne sie kaputt zu machen. Im Labor schauen wir uns Molekülstabilität an, wir simulieren Planetenbedingungen und wollen so ein bisschen wissen, wenn wir zum Beispiel zum Mars fliegen, was die NASA ja gerade macht, und dort nach Molekülen sucht, wo sind die Chancen am größten? Welche Moleküle würden es dann unter den Bedingungen überhaupt schaffen, dass man die sozusagen länger detektieren kann? Und das versuchen wir sowohl im Labor als auch auf Plattformen, zum Beispiel auf der Internationalen Raumstation, zu untersuchen.
Das heißt, Sie schicken da auch Proben verschiedener Biomoleküle ins All und untersuchen, wie diese sich jenseits der Erdatmosphäre verändern. Habe ich das richtig verstanden?
Genau. Und das Interessante an der Internationalen Raumstation oder anderen Experimenten, wir arbeiten auch an so sogenannten CubeSats, das sind so Kleinstsatelliten. Das Interessante daran ist, dass wir jenseits der Erdatmosphäre sind, und dadurch haben wir sehr viel höheres Strahlungsfeld. Wir haben auch nicht nur die Sonnenstrahlung, sondern auch kosmische Strahlung. Das sind alles Bedingungen, die sind sehr schwer auf der Erde zu simulieren. Finden wir aber natürlich auf zum Beispiel dem Mars, der eine sehr viel dünnere Atmosphäre hat und wo die UV-Strahlung, also ohne Ozonschicht und nur mit einer CO2, mit einer Kohlendioxidschicht Atmosphäre, dort herrschen eben andere Strahlungsbedingungen. Und um die sozusagen nachzubauen und Experimente damit zu machen, eignen sich Plattformen jenseits der Erdatmosphäre einfach hervorragend.
Gibt es denn Proben, die sich trotz dieser anderen Bedingungen als stabil erweisen? Und was würde das dann bedeuten?
Also es gibt bestimmte Moleküle, die sind auf jeden Fall sehr viel stabiler. Gerade auch, also interessant ist hier nicht nur ein Parameter isoliert, sondern auch verschiedene Parameter in Kombination. Also zum Beispiel, wenn wir uns ein Molekül in einer Sauerstoff- oder in einer Luftatmosphäre anschauen, dann sind die sehr viel weniger stabil, weil einfach Sauerstoff ein sehr aggressives und Molekül ist. Wenn wir uns das unter anderen Planetenbedingungen, unter anderen Atmosphärenbedingungen anschauen oder wenn wir uns andere Temperaturbereiche anschauen, so wie zum Beispiel auf dem Mars, dann kann sich die Stabilität von Molekülen sehr, sehr, sehr stark verbessern. Dann gibt es natürlich auch Moleküle, die haben eine gewisse Struktur, die sind schon an sich aufgrund der Struktur, da gibt es bestimmt bei Kohlenstoffmolekülen gibt es bestimmte Ringstrukturen, die sind besonders stabil. Also solche Moleküle, die wären natürlich ideal, weil die haben eigentlich die besten Voraussetzungen. Es ist dann die Frage, in welcher Menge sind die zu erwarten und sind die sozusagen spezifisch genug, um dann Rückschlüsse ziehen zu können, ja, das muss von einer Lebensform stammen oder von einer Lebensform produziert worden sein, etc.
Gibt es denn bereits Hinweise auf einzelliges Leben oder wäre schon das eine Sensation zum jetzigen Zeitpunkt?
Das wäre eine Sensation. Wir wären ja schon damit zufrieden, Fragmente von sozusagen von einer Zelle sozusagen zu finden und Reste davon zu finden. Wirklich einzelliges Leben, da gibt es immer wieder Berichte, dass man irgendwie Fossilien gefunden haben will, aber das stellt sich eigentlich alles dann als falsch heraus. Also selbst in unserer nächsten Nachbarschaft auf dem Mars, also man hat zwar organische Moleküle gefunden, aber das sind sehr einfache Moleküle, die kann man nicht dem Leben zuordnen und kann dort mit Klarheit sagen, dass die von einzelligen oder Mikroorganismen stammen. Also man hat in der Hinsicht eben noch nichts gefunden und das wäre auf jeden Fall eine Riesensensation und würde auch sozusagen unser Weltbild ziemlich umkrempeln, weil es einfach, wenn sozusagen das Leben zweimal oder auf gleich zwei Planeten, die so nahe beieinander sind, zu finden ist, wäre das sehr aussagekräftig sozusagen für die Suche nach Leben jenseits unseres Sonnensystems, weil wir wissen, jenseits unseres Sonnensystems gibt es noch unzählige viele andere Planeten.
Viele andere Planeten und vermutlich auch viele erdähnliche Planeten, die auch eine habitable Zone haben, oder?
Genau. Also hier reden wir von Sternensystemen. Da gibt es Schätzungen in unserer Milchstraße, 200 bis 400 Milliarden Sterne. Im Durchschnitt, wenn da jeder Stern sozusagen einen Planeten hat, kann man sich ja ausrechnen, wie viele mögliche Planeten sind, ob die alle die sind natürlich nicht alle in dieser habitablen Zone, aber einfach die Häufigkeit spricht sehr dafür, dass wir dort sehr viele Planeten haben, die auch erdähnlich sind und ähnliche Eigenschaften aufweisen.
Es gibt ja die Drake-Gleichung, eine Art wissenschaftliche Wahrscheinlichkeitsrechnung nach dem US-Astrophysiker Frank Drake, wie viele Zivilisationen es in unserer Galaxis geben könnte. Danach gibt es vermutlich die ein oder andere Zivilisation, die mindestens so entwickelt ist wie wir. Das haben Sie jetzt auch angedeutet. Die Wahrscheinlichkeit ist schon relativ groß, oder? Auch wenn wir noch nichts gefunden haben.
Ich glaube, da ist so ein bisschen die Schwierigkeit zu unterscheiden zwischen intelligentem Leben, was wir sozusagen mit Zivilisation verbinden, und einzelligem Leben und was wir eben von der Entwicklung des Lebens auf der Erde wissen, ist, dass also um intelligentes Leben sozusagen zu erreichen, da hat die Evolution zumindest zwei, drei große Schritte machen müssen. Und die Wahrscheinlichkeit für jeden dieser Schritte kann sehr, sehr klein sein. Also wir sprechen hier von einmal überhaupt, dass Leben entstanden ist, also einzelliges Leben, dann multicellular, also mehrzelliges Leben. Das war ein nächster Schritt, wo sehr vieles zusammenkommen musste. Und dann eben intelligentes Leben. Da ist die Einzelwahrscheinlichkeit ist wahrscheinlich sehr, sehr gering. Wenn man es aber nimmt, wenn man dagegen hält, sozusagen die Anzahl der möglichen Planeten und der möglichen Orte, wo Leben entstehen könnte, dann wird das Ganze wieder interessant. Und das ist genau die Drake-Gleichung, dass man, da sind einige Faktoren in dieser Gleichung, die wir ganz schwer abschätzen können derzeit, aber wir versuchen eben genau abzuschätzen, wie wahrscheinlich sind denn diese Einzelwahrscheinlichkeiten? Und wenn wir jetzt zum Beispiel nach Exoplaneten suchen und dann können wir zumindest klären, wie viele Exoplaneten und wie viele Exoplaneten mit den richtigen Bedingungen finden wir. Und das ist dann sehr spannend zu vergleichen mit den Wahrscheinlichkeiten, mit den sehr geringen Wahrscheinlichkeiten, dass es sozusagen intelligentes Leben und dann auch Zivilisationen gibt.
Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, ist es jetzt erstmal wahrscheinlicher, wirklich einfachste Lebensformen zu finden, was Sie ja auch versuchen zu tun, als jetzt den menschenähnlichen Außerirdischen hinterm Steuer eines Flugobjekts.
Genau, und ich denke, man muss ja auch sehen, dass intelligentes Leben ist ohne einzelliges Leben gar nicht vorstellbar. Also dass da sozusagen der Sprung von 0 auf 100 gemacht wird, das ist die Wahrscheinlichkeit ist noch viel kleiner. Wir müssen auch ein bisschen natürlich im Hinterkopf behalten, wir wissen seit Einstein, die Lichtgeschwindigkeit ist eine fixe Größe. Uns erreichen ja, wir haben sozusagen, können auch nur selbst Signale, also wir können erstmal gar nicht so weit reisen, so schnell reisen, um wirklich, wir können auf den Mars gehen und dort nachschauen. Aber alles, was jenseits unseres Sonnensystems sozusagen an Informationen zu uns kommt, ist Licht von Sternen und dieses Licht trägt eine Information, aber dieses Licht braucht natürlich auch genau die Zeit, die die Lichtgeschwindigkeit sozusagen vorgibt, um uns zu erreichen. Also wir haben auch nur einen relativ limitierten Horizont, den wir überhaupt nur sehen können. Und ein anderer Faktor, der auch sehr wichtig ist, wir wissen es von der Erde, wann das Leben entstanden ist. Das hat mehrere Milliarden Jahre gedauert. Wir sehen derzeit einfach einen Snapshot, einen Ausschnitt von. Also wir sehen den Jetzt-Zustand von zum Beispiel einem Planeten. Es kann gut sein, dass dort das Leben noch nicht entstanden ist oder dass das Leben dort aufgehört hat zu existieren. Und dann ist das sozusagen nicht mehr auf unserem Schirm. Das sind alles so zusätzliche Faktoren, die die Suche und auch die Abschätzung in diese Abschätzung mit einfließen müssen.
Wie sehen Sie das denn als Wissenschaftler? Erwarten Sie in dieser ganzen Frage Suche nach außerirdischem Leben da relativ bald auch so eine Art Durchbruch, irgendwas ganz Neues? Sie haben vorhin gesagt, was unsere Sicht auf die Welt dann auch verändern wird.
Also ich denke, technologisch haben wir da in den letzten 20, 30 Jahren riesen Fortschritte gemacht. Also seit der Entdeckung von Exoplaneten, aber auch jetzt zum Beispiel mit den neuen Space-Teleskopen. Da sind wir gerade an so einem Punkt, wo wir noch vor einigen Jahren konnten wir sozusagen nur feststellen, ist da ein Planet? Aber der war für uns sozusagen nur ein Punkt auf einer Lichtkurve. Wir konnten was vielleicht zur Geschwindigkeit sagen und zum Abstand zum Stern. Aber wir konnten nicht zum Beispiel über die Atmosphäre, ob da überhaupt eine Atmosphäre oder also viel Information war nicht verfügbar. Und gerade mit den neuen Teleskopen und mit neuen Technologien und so weiter sind wir gerade an so einem Punkt, wo vielleicht in den nächsten 10 Jahren, 20 Jahren wird es vielleicht möglich sein, wirklich Spektren von Planeten zu bekommen, wo wir dann auch wirklich untersuchen können und dann schauen können, okay, woraus besteht die Atmosphäre? Finden wir da vielleicht Sauerstoff? Das wäre schon mal ein sehr interessanter Anhaltspunkt. Finden wir dort Wasser in der Atmosphäre? Das wären alles so Dinge, die wären sehr interessante Hinweise und dann könnte man da sozusagen gezielter sozusagen nachschauen, weil wir haben natürlich auch einen riesigen Raum, den man sozusagen abscannen muss, Planeten zu finden.
Herr Elsässer, letzte Frage. Gute Science-Fiction-Serien, gute Science-Fiction-Filme, ist das für Sie eigentlich Inspiration oder sagen Sie, ich als seriöser Wissenschaftler gucke mir das dann doch selten an?
Ist für mich auf jeden Fall Inspiration, obwohl es vielleicht auch, also es ist nicht nur eine Einbahnstraße. Ich denke, viele Science-Fiction-Movies haben exzellente wissenschaftliche Berater, um die Ideen, die vielleicht möglich sind, einfließen zu lassen. Ich denke, das ist für mich überhaupt kein Widerspruch.
Das heißt, auch für Sie immer wieder zum Staunen, ja?
Genau, genau.
Vielen Dank. Die Suche der Wissenschaftler nach außerirdischem Leben. Im Gespräch Andreas Elsässer, Biophysiker an der Freien Universität Berlin. Unser Gespräch können Sie in der ARD-Audiothek nachhören oder überall, wo es Podcasts gibt. Danke fürs Zuhören. Im Studio verabschiedet sich Axel Dorloff.
Wissenswerte. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.